So, da sind wir wieder. Eine neue Ausgabe von Frings fragt, dem gemeinsamen Podcast von domradio.de und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Mein Name ist Marc Frings, ich bin der Generalsekretär und wir als ZDK vertreten die Anliegen der organisierten Gläubigen in Deutschland, aber verantworten auch ganz bald vom 13. bis zum 17. Juni den Katholikentag, der dieses Jahr in Würzburg gastieren wird. Dort werden wir auch meinen heutigen Gast begrüßen dürfen, Dr. Stefan Oster, Bischof von Passau. Seien Sie herzlich willkommen, lieber Herr Bischof.
Danke für die Einladung, freue mich.
Ja, Kindergärtner war durchaus auch ein Beruf, den Sie sich für Ihr Leben hätten vorstellen können. Das habe ich neulich noch in einem Interview von Ihnen gehört. Aber letztlich hat es der Heilige Geist anders mit Ihnen gemeint. Vom Schüler zum Radiomann, vom Radiomann zum Ordensmann und dann schließlich vom Orden rüber 2014 auf den Bischofsstuhl von Passau. Sie übernehmen nicht nur viel Verantwortung natürlich in Ihrem Bistum, von den vielen überdiözesanen Aufgaben, die Sie begleiten, will ich eines mal herauspicken. Sie haben nämlich das wunderbare Amt des Sportbischofs inne. Ist es mehr Leidenschaft oder Therapie, um mit dem Kirchenbetrieb fertig zu werden, Herr Bischof?
Danke für die Frage. Also, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin in der Jugendkommission. Ich bin ja auch Salesianer Don Boscos und dieses Thema Erziehung und Kinder, ich habe immer gedacht, es gehört zu den großen Aufgaben der Menschheit überhaupt, jungen Menschen beim Menschwerden zu helfen. Ja? Und deswegen war das Thema Erziehung, Pädagogik und dann eben Orden Don Bosco eine Leidenschaft. So, deswegen bin ich als Bischof in der Jugendkommission gewesen und war auch Vorsitzender der Jugendkommission, die erste Periode. Und dann kam der synodale Weg und dann sind die Themen des synodalen Weges und vor allem auch die Themen der großen Jugendverbände so stark gewesen, dass ich gesagt habe, eigentlich wollen die Jugendverbände ja auch eine Art Lobbyisten in der Bischofskonferenz. Und bei den Themen, Sie wissen, dass ich mich zum synodalen Weg auch kritisch positioniert habe, das kann ich nicht freien Herzens sein. Ja, da hätten wir zu viele Ausnahmen. Da bin ich in die zweite Reihe zurückgegangen. So, und wenn man dann in die zweite Reihe zurückgeht, dann ist man nicht erst Ansprechpartner für den BDKJ, sondern übernimmt einen der großen Jugendverbände, ja. Und dann war die DJK Sportjugend noch übrig. So, und das ist ein riesiger Verband. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich die DJK Sportjugend. Dann ist mir dann danach so durch die Blume erklärt worden, naja, wenn Sie die DJK Sportjugend haben, dann haben Sie eigentlich, so war das bei uns immer, den ganzen DJK Sportverband, Riesenverband. Und dann sind Sie eigentlich auch gleichzeitig Sportbischof, weil wer soll das dann sonst machen? Und, naja, okay, so bin ich das dann geworden. Aber natürlich nicht völlig ohne einem Interesse daran. Und zwar auch deswegen, weil man auf der einen Seite ja merkt, ne, nicht jeder, der für die DJK kickt, weiß schon, dass er für die Kirche kickt oder so, ne, so oder die vielen Dinge. Aber dieses grundsätzliche Thema, die Einheit von Leib und Seele, der ganze Mensch, zu dem eben auch die leibliche Dimension und die Bewegung und die Gesundheit gehört, das ist eigentlich ein genuin katholisches Thema. Ja? Also wir adressieren den ganzen Menschen und Theologie und Spiritualität ist oft genug versucht, leiblos zu sein. Aber da ist die Integration. Deswegen finde ich das echt auch ein spannendes Thema und mache es auch gern.
Der Sport lebt ja von Regeln, von Fairness, von Ausdauer sicherlich auch und auch vom Umgang mit Fouls und Niederlagen. Könnte da nicht auch die Kirche mehr vom Sport lernen?
Ja, natürlich. Also wenn ich auch meine eigene Erfahrung, ich habe als Junge Judo gemacht und nicht so ganz erfolglos, aber ich habe dann immer gemerkt, im Judo verlieren, das ist demütigender als zum Beispiel beim Fußball oder beim Tennis. Ne? Also da spiele ich einen Ball übers Netz und bin halt schlechter. Aber zum Beispiel im Judo verlieren, das ist der Kampf Mann gegen Mann, Junge gegen Junge. Und der packt dich dann oder haut dich her und du liegst am Boden und kannst nicht mehr. Also das ist demütigend. Und ich weiß noch, gell, ich war mal in einer Oberpfalz-Meisterschaft als kleiner Junge und ich war im Finale. Und ich dachte, na ja, klar, ich habe jetzt die ersten Kämpfe gewonnen, den haue ich jetzt weg. Gell. Und dann habe ich ganz knapp durch Kampfrichterentscheid verloren. Und ich war 7 oder 8 Jahre alt und habe also geheult. Und dann sehe ich, mein Vater war in der Halle und kam auf mich zu. Und ich habe gedacht, der tröstet mich jetzt wenigstens. Aber mein Vater hat mich zur Schnecke gemacht und hat gesagt, hallo, wir machen hier Sport und du hast jetzt verloren und lern das mal zu akzeptieren. Vielleicht gewinnst du das nächste Mal wieder und sowas, gell? Eine Lektion meines Lebens für den 7-8-Jährigen, mit Niederlagen umgehen zu lernen. Und ja, eigentlich gehört das Thema Demut zutiefst in die Kirche. Auch auch gedemütigt werden, gell? Das suchen wir nicht, aber wenn man unseren Stifter unserer Religion anschaut, ist sein Leben, zumindest bis zum Kreuz, eine Erfolgsgeschichte. Ja? Er kam in sein Eigentum, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Hierarchen seiner Religion, aus der er kommt, für die er da ist, die bringen ihn um. Also sowas gehört mitten in unseren Glauben hinein und ist auch eine Erfahrung, die wir als Menschen brauchen, um als Menschen zu reifen. Ja.
Ja, ganz klar. Also es löst natürlich die Assoziation aus mit dem eigenen Sport machen und das in sich bewegen. Ich will noch auf die andere biografische Note zurückkommen. Sie waren beim Radio lange, und dafür steht ja der Journalismus, die Öffentlichkeit, die Transparenz im Mittelpunkt steht. Wir in der Kirche pflegen, denke ich, viel häufiger das vertrauliche Wort, die geschlossene Tür, gerade wenn es um die Gremienarbeit geht, die ja auch irgendwie eines der großen Säulen unseres Lebens hier im katholischen Deutschland, wenn wir darauf schauen. Was sagen Sie als ehemaliger Journalist? Schaden wir uns selbst, wenn wir zu oft klandestin, zu abgeschottet unterwegs sind oder zumindest so wahrgenommen werden?
Ja, bräuchte sehr differenzierte Antwort, weil ich schon natürlich, gell, gerade als Bischof, ich versuche, mit meinen Gremien zu gehen, mit meinen Gremien die wichtigen Entscheidungen zu treffen. Aber da sind ja dann oft manchmal heikle Sachen dabei, Personalentscheidungen dabei. Und ich kann echt dem was abgewinnen, als ich beim Synodalen Weltprozess eingeladen war. Da war, sagen wir mal, geschützter Raum das Stichwort, das uns Papst Franziskus gegeben hat. Ja? Also schwierige Fragen, ohne dabei gleich, sagen wir mal, politisch unterwegs zu sein, auf Mehrheiten zu schielen, sich durchzusetzen, in einer inneren Freiheit aussprechen zu können. Das empfand ich als sehr hilfreich für die Prozesse, die wir haben. Andererseits kann ich das, was Sie fragen, nachvollziehen. Ich habe, als ich hierher gekommen bin, auch als Journalist gesagt, wir wollen das Bistum sein, das kommuniziert, ja, und das transparent ist. Der Umgang mit Geld, der Umgang mit Missbrauch, das ist etwas, was die Öffentlichkeit uns immer vorhält, gell? Also da sind wir da einfach, wir vertuschen, wir verheimlichen, wir sagen nicht, wie viel Geld wir haben, bla bla bla. Da ist überall was dran. Und wir haben versucht, aus meiner Sicht, das so offen wie möglich dann auch nach außen zu kommunizieren. Nur ein Beispiel, ich kam 2014 ins Bistum und damals hat noch außer dem Bischof und seinem Generalvikar oder Finanzdirektor niemand gewusst, wie viel Vermögen im bischöflichen Stuhl ist. Ja? Und die Frage, macht der Bischof da, was er will und sowas. Und dann war noch die Affäre von Limburg in der Zeit, ne, wo viel mit Geld, über Geld argumentiert worden ist und so. Da haben wir sofort gesagt, wir machen das transparent, wie viel da ist. Wir haben ein Gremium gegründet, das auf Mehrheitsbasis über das Vermögen entscheidet und so weiter. Also so. Das war, ja, deswegen ja, Transparenz ja. Und an manchen Dingen ist es gut, einen geschützten Raum zu haben.
Ja, und ich stimme Ihnen zu. Ich glaube, es braucht letztlich die gesunde Mischung, denn der synodale Weg, Sie haben vorhin ja schon darauf geschielt, war ja genau das Gegenteil von dem, was Sie zur Weltsynode gerade gesagt haben. Das war radikal öffentlich. Ja. Es wurde gestreamt, es wurde übersetzt. Wir hatten Gäste aus der Ökumene, aus der Weltkirche. Hat sicherlich auch dazu geführt, dass anders gesprochen wurde. Und das würde ich sowohl für die Bischöfe sagen, als auch für die Laien, die in der Synodalversammlung gesessen haben. War sicherlich manchmal förderlich, aber manchmal hat es sicherlich zu extremen Zuspitzungen geführt, weil man vielleicht ähnlich wie im Bundestag das Gefühl hatte, wird vielleicht mehr für die Medien gesprochen als für das Miteinander und für das Wirken hin zu der eigentlichen Zielsystematik des synodalen Weges. Sie selbst haben so eine Art Pause eingelegt, waren bei einigen Synodalversammlungen gar nicht mehr dabei. Warum waren Sie eigentlich irgendwann nicht mehr bereit, nach Frankfurt zu kommen?
Also die Pause war die Zäsur. Ich habe versprochen, dass ich am synodalen Weg teilnehme. Und der ist ja an einer bestimmten Stelle zu Ende gekommen mit einer Evaluationssitzung, die damals schon anberaumt war. Bei all diesen Sitzungen war ich wie Zusage dabei. Danach gab es das Gremium Synodaler Ausschuss, das nicht von Anfang an vorgesehen war, das im Lauf der Sitzungen beschlossen worden ist. Und ich habe aus Rom gehört, eigentlich ein Verbot dieses Ausschusses oder dieser Art weiterzugehen. Und habe dann auch, weil ich das erlebt habe, Sie wissen ja, dass ich einer der Minderheitenbischöfe war, die bei diesen Sitzungen aufgrund, wie Sie gesagt haben, radikaler Öffentlichkeit extremen Druck erfahren habe. Also ich habe immer erlebt, dass die Versammlungen in Frankfurt, Sie wissen auch, dass ich versucht habe, so offen wie möglich zu kommunizieren, das als sehr emotionalen Stress empfunden habe. Und ich habe zu keinem Zeitpunkt den Eindruck gehabt, dass es dann bei diesem synodalen Ausschuss besser werden könnte. Dann kamen die Stimmen aus Rom, dann habe ich gesagt, okay, ich setze jetzt aus. Und ich habe aber auch immer gesagt, wenn Rom das neue Gremium abnickt, dem zustimmt, dann bin ich wieder dabei, weil ich will in Einheit mit der Weltkirche gehen.
Ja, lassen Sie uns da gleich nochmal dranbleiben. Ich will aber erst nochmal auf was zurückkommen. Sie haben von Demut gesprochen, als eine Größe unseres Glaubens, gerade auch im Alltag. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, während des Zuhörens, ist nicht auch Einsamkeit eine Kategorie, zumindest in diesem gemeinsamen Ringen auf einmal geworden? Weil Sie selber nochmal so darauf direkt rekurrieren, dass Sie einer von wenigen waren, dass Sie in der Minderheit waren, dass Sie sich angegriffen gefühlt haben.
Ja. Natürlich hat man Weggefährten, ne? Und es ist ja, die Polarisierungen haben sich dadurch ja auch zugespitzt und ich habe von außen sehr, sehr viel Zuspruch bekommen und vom Inner Circle derjenigen, die mit mir kirchenpolitisch ähnlich unterwegs waren, auch. Deswegen würde ich nicht sagen Einsamkeit als Stichwort, aber ich würde in die Richtung was anders sagen. Ich habe sehr darunter gelitten, dass ich aus persönlicher Überzeugung und Gewissensüberzeugung nach außen einen Beitrag leiste, dass die Bischofskonferenz als nicht geeint erscheint, ne? Also, sondern eher als gespalten. Und ich trage dazu bei, weil ich einer von dieser Minderheit bin, die sagt, nee, da gehe ich nicht mit und kann nicht mitgehen. Also diese Erfahrung ist für mich eine sehr, sehr schwierige Erfahrung. Ich habe das auch intern gesagt und habe es auch dem Papst gesagt, dass ich in echter Gewissensnot bin, dass ich sage, wir können an der Stelle nicht weitergehen. Aus meiner Sicht, da wird weitergegangen und da kann ich nicht mitgehen. Das war eine echte Herausforderung und dann von außen zu hören oder wahrzunehmen, und das ist ja keine verkehrte Warnung, du bist einer von denen, die dazu beitragen, dass die Bischofskonferenz gespalten ist, das ist, finde ich, richtig schwierig, weil ich das weder will noch meine Zielsetzung ist, aber es war halt so, ne?
Ja, kleine Einschubfrage. Ich erinnere mich, wir hatten viele Presseanfragen rund um die Wahl des neuen DBK-Vorsitzenden, wo es auch immer um die Frage ging, wie wird eigentlich gerade die Vollversammlung wahrgenommen, wie wird überhaupt die Einheit der Bischöfe wahrgenommen? Und ich frage mich, ist es eigentlich ein Problem, wenn die Bischofskonferenz nicht als Einheit wahrgenommen wird? Also ist das nicht zutiefst menschlich, wenn sich 65, 69 Bischöfe in Deutschland treffen, dass da natürlich Divergenzen zum Ausdruck kommen? Also ich meine, das Gottesvolk ist ja auch kein homogenes Volk, weder in Deutschland noch weltweit. Also wo ist eigentlich das Problem? Oder anders formuliert, würden Sie nicht sagen, es gibt auch diverse andere Themen, wo die Bischöfe natürlich auch nicht mit einer Stimme sprechen?
Ja, genau. Bin ich bei Ihnen, muss nicht immer sein und nimmt man ja auch immer wahr. Ich glaube nur die Fragen, die verhandelt worden sind. Also ich weiß nicht, wenn Sie die Dinge, die ich auch öffentlich sage, verfolgt haben ein bisschen, dann wissen Sie, dass es mir sehr stark um die Anthropologie geht. Und die Anthropologie verbunden mit der Frage nach dem, was ein Sakrament ist. Die Kirche wird als Quasi-Sakrament bezeichnet. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass das analog auch für den Menschen selber gilt. Und ich glaube, dass wir in den anthropologischen Fragen solche, sagen wir mal, fundamentalen Fragen gestellt haben, die geeignet sind, die Kirche zu zerreißen. Ja? Und das spüren wir ja. Wissen Sie, wenn wir auf der einen Seite die Gender-Fragen stellen, auf der anderen Seite die Frauenfrage stellen, das sind riesige Themen. Ja? Und die sind überhaupt nicht, sagen wir mal, banal oder die sind ja auch sehr komplex. Und wenn Sie in die Gesellschaften oder in die christlichen Kirchen und Gemeinschaften hineinschauen, es ist ja fast überall so, dass an diesen Themen gewissermaßen sich Zerreißproben ergeben. Also bis dahin, jetzt sage ich mal eine gewisse Perversion, dass zum Beispiel der Kyrill als Leiter der orthodoxen Kirche in Russland den Krieg gegen die Ukraine mit diesen Themen rechtfertigt, ne? Was ein Wahnsinn ist natürlich. Mhm. die Anglikaner zerreißt es an diesen Fragen, die Freikirchen zerreißt es an diesen Fragen. Ja? Also, und wir sind mitten darin und ich glaube, es gibt prinzipielle Grenzen, die wir da nicht überschreiten können, die aber Synodale Weg überschreiten wollte. So. Und deswegen, ja, wir sind in vielen Themen nicht immer einer Meinung, aber ich glaube, da geht es um sehr Prinzipielles und Fundamentales und das ist die eigentliche Not.
Ja, die Anthropologie steht in diversen Foren ja sehr stark im Mittelpunkt, keine Frage. Und trotzdem will ich nochmal nachfassen, nehmen Sie denn genauso ab, dass auch den Laien diese Frage ernsthaft wichtig ist und hier nicht alles übers Knie gebrochen werden sollte? Mir kommt das auch deswegen jetzt nochmal in den Sinn. Vor wenigen Tagen fand wieder der Tag der Diakonin statt. Ein Jahresereignis mindestens für die katholischen Frauenverbände, aber auch weit darüber hinausgeht, wo auch immer wieder daran erinnert wird, dass seit 50 Jahren diese Frage in Rom liegt. Also ich glaube, auch auf unserer Seite gibt es ja ein ernsthaftes Ringen mit dieser Frage, sowohl theologisch als auch kirchenpolitisch. Also auch hier wird es sich ja nicht leicht gemacht, damit eine Lösung zu finden. Ja.
Ich würde auch nicht sagen, dass man sich das leicht macht und auch nicht, dass es banal ist von der Seite, die anders unterwegs sind als ich. Und ich glaube auch übrigens beim Diakonat ist die Frage durchaus noch offen und braucht eine lehramtliche Klärung beim Diakonat der Frau. Deswegen, und meine, sagen wir mal, auch fundamentale Überzeugung ist, ich möchte in einer Hermeneutik des Wohlwollens den anderen unterstellen, dass sie auch das Gute für die Kirche wollen. Ja. Also wissen Sie, die Frage war dann auch immer, kann man sich graduell annähern nach dem Motto, ja, ich meine, irgendwann in 20 Jahren wird es die Kirche auch begriffen haben und dann werden diese Fragen auch anders gelöst sein, weil wir halt auch eine geschichtliche Religion sind und sich das entwickelt und so weiter. Oder gibt es prinzipielle Grenzen? Und meine persönliche Überzeugung ist, es gibt prinzipielle Grenzen, die wir aus bestimmten Gründen nicht überschreiten können. Und ich glaube, andere sehen, okay, wir müssen uns Schritt für Schritt annähern und wenn wir das erreicht haben, dann werden wir das Nächste und so weiter. Das glaube ich nicht. Und da zieht sich die Linie durch. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer zu plausibilisieren und zu verargumentieren. Unbenommen davon sind es meine Überzeugungen, die sich jetzt durch, ist ja nicht so, dass ich die Argumente nicht kenne, ne? Also die sich dadurch nicht entkräftigt haben. Aber natürlich unterstelle ich den anderen, dass sie es auch ernst meinen, ja.
Und gleichzeitig zeigt ja jetzt diese thematische Auseinandersetzung, die Sie ja auch hier klar platzieren, was der synodale Weg eben auch war. Letztlich war es das Aufbrechen auch der großen Reformthemen, die sich ja in gewisser Weise bestätigt sahen durch die MHG-Studie. Aber, und darauf will ich jetzt eigentlich nochmal zurückkommen, im Mittelpunkt stand ja Umkehr und Erneuerung angesichts der sexualisierten Gewalt in der katholischen Kirche. Und so. Ja. Darüber haben sich dann diverse andere Konflikte gelegt, aber trotzdem würde mich in dem Zusammenhang interessieren, würden Sie sagen, wir haben hier einen elementaren Beitrag leisten können, dass die Ortskirche hier in Deutschland gelernt hat und jetzt anders auf dieses Themenfeld blickt?
Zunächst ja. Ich glaube, dass die Kirche in Deutschland, unsere Kirche da, sehr viel weiter ist als die meisten Kirchen in anderen Ländern der Welt. Also ich habe das auch auf der Synode in Rom erlebt, wenn ich an den runden Tischen mit anderen Mitbrüdern oder anderen Mitgliedern der Kirche aus der ganzen Welt gesprochen habe, dann haben die zum Teil gestaunt, was bei uns alles passiert. Ne? Was wir natürlich auch mit unseren finanziellen Ressourcen machen können. Ja, wenn wir, ich habe jetzt die Passauer Studie ist vergangenes Jahr, Ende des Jahres veröffentlicht worden. Die hat, weiß ich was, insgesamt eine 750.000 gekostet. Welche Ortskirche könnte sich leisten, sowas zu finanzieren? Ja, das ist, aber das ist ja nur ein Faktor. Die anderen Faktoren, die Anfragen an die systemischen Ursachen, die Anfragen an die Erneuerung von Strukturen und so weiter, aber auch die inhaltliche, ja, da ist ganz viel passiert und da ist das Bewusstsein gewachsen. Und ich habe sogar den Eindruck, dass sich in der Öffentlichkeit jetzt allmählich auch ein bisschen der Wind dreht, ne? dass die Wahrnehmung kommt, die bei der Kirche tun was. Ne? Es gibt Leute, die sagen, ich kann es schon nicht mehr hören, jetzt kommt schon wieder eine Studie, wieder ein Ergebnis. Es gibt Leute, die sind schon so weit weg, dass sie sagen, interessiert mich gar nicht mehr. Und es gibt Leute, die mit Interesse die Themen immer noch verfolgen und sagen, okay, wir nehmen es der Kirche ab, dass sie echt was tun zu der Thematik. Ja? Und wir damit auch in gewisser Weise, ohne damit angeben zu wollen, ein gesellschaftlicher Vorreiter sind. Ja? Dass dieses gesellschaftlich so große Thema auch in anderen Gesellschaften, und dass wir manchmal sogar Nachfragen kriegen, wie geht jetzt ihr damit um, mit, weiß ich was, mit Schutzkonzepten, mit Intervention und mit Prävention und so weiter. Da sind wir im Laufe der Jahre jetzt, haben wir uns eine gewisse Expertise angeeignet, die auch dienlich sein kann. Ja, auch wenn ich dieses System, was wir aufgestellt haben mit den Anerkennungsleistungen, die UKA und so weiter, das ist ja vorbildlich. Wo gibt es denn das? Weder in unserer Gesellschaft noch irgendwo in der Welt, gell? Also in dieser Weise.
Ja, Sie sind da ja, wenn ich das so formulieren darf, auf dünnem Eis unterwegs, weil auf der einen Seite stimmen Ihre Argumente absolut, aber ich höre selten so etwas öffentlich, weil wir natürlich auch aufpassen müssen angesichts des unglaublichen Schadens, den das System Kirche erstmal angerichtet hat, nun jetzt der zu sein, der öffentlich sagt, haben wir schon gut gemacht. Ne? Also das, ich glaube, das ist sozusagen der schmale Grat. Was wir anbieten können, ist auf jeden Fall Expertise, gerade auch im Scheitern. Also ich glaube, dass auch in den ersten Jahren nach der MAG-Studie wahnsinnig viel Unfug getrieben wurde. Und ich glaube, da können wir viele Organisationen, auch den Staat, der ja auch noch da viel zu leisten hat, davor bewahren, vielleicht die ersten Anfangsfehler zu machen. Ich sehe aber auch, wenn Sie sagen, es gibt die Gruppe derer, die jetzt gerade abwinken und sagen, jetzt reicht's, das auch als Phänomen innerhalb der Kirche. Ich sehe es bei Ihnen in der Bischofskonferenz, ich sehe es auch beim ZDK. Also ich merke auch, wie bei uns die Leute sich fragen, müssen wir diesen Top jetzt schon wieder in der Vollversammlung hochziehen? Ja. Also so eine Fatigue geht jetzt doch auch um im 8. Jahr des synodalen Weges, im 16. Jahr nach Canisius.
Ja, ja. Wie soll ich das sagen? Sie haben recht, weil wir dürfen nicht, wir sagen mal, nicht nachlassen in der Aufmerksamkeit und in der Sorge, Betroffenen beizustehen, mit ihnen zu gehen. Das ist das eine. Und gleichzeitig dürfen wir, glaube ich, auch sagen, okay, es ist viel passiert und wir haben Strukturen etabliert, wir haben Dinge erreicht, die gewissermaßen, ich persönlich bin zum Beispiel der Überzeugung, dass Vertuschung, natürlich, man kann nie die Hand völlig ins Feuer legen, aber dass das im Grunde fast nicht mehr möglich ist jetzt so. Also, dass wir manche Verdachtsmomente abgeräumt haben oder guten Gewissens sagen können, also das, glaube ich, wird jetzt nicht mehr so einfach. Wir haben noch offene Baustellen, bin ich ganz bei Ihnen, wir dürfen nicht müde werden. Aber wir wissen, es ist ja in den letzten Jahren im Grunde kein einziger Tag vergangen, an dem mich dieses Thema nicht beschäftigt hätte. So. Jetzt, glaube ich, sind Dinge etabliert. Wir müssen wach bleiben und wir haben auch in unseren Strukturen was eingezogen. Die Verkündigung des Evangeliums darf wieder gewissermaßen auch mit einer gewissen Freude nach vorne kommen, sodass wir gewissermaßen aus einer fortwährenden Scham oder auch Selbstanklage so nach und nach rauskommen. Ja, also nicht, dass wir uns für irgendwas entschuldigen wollen, sondern dass wir sagen, wir sind Kirche, wir haben das Thema durchdringend bearbeitet, wir bleiben dran, aber das ist im Grunde, das ist Teil unseres Kernauftrags, wenn wir sagen, wir wollen auch den Verletzten, Verwundeten beistehen. Aber es ist nicht gewissermaßen die Hauptstoßrichtung dessen, was wir in der Welt und in der Kirche verkünden wollen und leben wollen.
Bevor wir über die Freude des Glaubens sprechen, was natürlich auch noch hier Gegenstand sein soll, will ich noch mal kurz das Thema Synodaler Weg abschließen. Sie waren in Stuttgart dabei, haben Sie vorhin ja selber noch gesagt. Das war jetzt die letzte Synodalversammlung. Und wenn wir jetzt noch einmal zurück in den Bildern vom Sport denken, wie würden Sie sich da selber eingruppieren? Standen Sie da am Spielfeldrand oder waren Sie wieder Teil der Mannschaft?
Ich weiß nicht, ob das richtige Bild ist. Wissen Sie, auch da war die Wahrnehmung, Bischof Oster ist dabei, war ambivalent. Ne? Viele Leute sagen, ich bin froh, dass Sie dabei sind, dass Sie nochmal gekommen sind. Und gleichzeitig hat man ja in gewisser Weise versucht, mich an einer Stelle auch zu stellen. Ja, und jetzt sag mal was und sowas. Und da war ich dann eher zurückhaltend und habe mich wieder so ein bisschen, sage ich, ich lasse mich jetzt hier nicht vorführen. Ne? So, das, und diesen Vorführeffekt, den habe ich ja fast durchgehend in den Sitzungen in Frankfurt erlebt vorher. Deswegen ist mein Gefühl da ambivalent. Aber noch einmal, auch da, ich will denen, deswegen bin ich auch wieder hingefahren, ich will den Menschen, die dort anders denken als ich, nicht unterstellen, dass sie was Böses wollen, sondern dass sie Brüder und Schwestern der Kirche sind. Ne? Ich glaube nicht, dass der, wissen Sie, wenn ich vorhin gesagt habe, Sakramentalität ist ein Thema, das ein Identifikationsmerkmal, ein Identitätsmerkmal des Katholischen ist, ja. Ich glaube nicht, dass man zum Beispiel der Berufungspastoral in Deutschland mit dem synodalen Weg einen großen Gefallen getan hat. Ja. Ich glaube auch, dass es systemische Ursachen gibt. Aber manchmal denke ich mir, die eigentlichen systemischen Ursachen, die haben wir vielleicht gar nicht adressiert. Ich sage Ihnen ein Beispiel, Banalisierung der Gnade. Was heißt das? Es gab Zeiten, in denen wir in den Priesterseminarien Menschen geweiht haben, die, sagen wir mal, sich als problematisch gezeigt haben, schon im Weg der Ausbildung und sagen wir mal, die durchschnittliche Erfahrung ex opere operato, das ist ein katholischer, theologischer Begriff, gell? Die heilige Weihe wird es schon richten. Gell? Die heilige Weihe lässt uns aber zu der Erfahrung führen, wer im Seminar komisch war, wird am Ende noch komischer mit der heiligen Weihe. Ja?
Und werden so Leute Bischöfe? Das Frage für einen Freund.
Ich weiß es nicht. Ich glaube jedenfalls, dass wir uns zum Beispiel dann wieder anthropologisch mit dem Verhältnis von Natur und Gnade, weil ich glaube auch, dass die Weihe eine Gnade vermittelt, das ist auch theologisch so formuliert durch die Zeit, aber auch da, das ist eine der großen, wie soll ich sagen, eine der großen Herausforderungen unserer Kirche ist, wenn wir Menschen auf Sakramente vorbereiten, dann geht es uns in einem, sagen wir mal, volkskirchlich geprägten kirchlichen Leben eher darum, zu sakramentalisieren und dabei das Evangelisieren zu vergessen. Ja? Also unsere Ehevorbereitung ist oft beschränkt auf einen Tag und danach sollen die Leute wissen, was ein Sakrament ist. Ja? Und sie sind aber ganz weit weg und so weiter. Unsere Erstkommunionvorbereitung, da sind die Eltern ganz oft ganz weit weg, aber wir führen immer noch jedes Kind zur Erstkommunion und uns gelingt nicht Evangelisierung in Bezug auf das Sakrament hin. Ja? Und im Grunde ist eine analoge Figur auch, könnte man auch, wenn ich vorhin gesagt habe, Banalisierung der Gnade im Blick auf die Weihe feststellen. Ist der Kerl, der sich jetzt da zur Weihe zur Verfügung stellt, ist der innerlich so disponiert, dass er offen ist auf das, was da mit ihm passiert? Ist der reif genug? Ist der sowas? Ne? Das ist, glaube ich, eine systemische Ursache, die wir angehen müssen, die aber zum Beispiel nie zur Sprache kommt, weil sie ja tief in erstens anthropologische und theologische Fragen gehen, in denen wir uns gar nicht mehr so einig sind. Ja.
Nur mal so. Und dann sind wir ja im Grunde genommen auch bei dem für uns auch unangenehmen Thema der Statistik und der Frage, können wir uns das erlauben, was Sie da ausbuchstabieren? Ne? Genau. Also wenn ich das Richtige jetzt auf Ihrer Website überprüft habe, bei Ihnen sind im Moment 3 Seminaristen in der Ausbildung.
Ja, wir haben 5.
Okay, das ist natürlich eine dramatisch höhere Zahl.
Nein, aber genau.
Bei, ich glaube, 29 Priesterweihen, die es zuletzt gab, ja. 300.000 Austritte nach vorläufigen Zahlen. Also das sind ja sozusagen Zahlen, mit denen wir als ZDK unentwegt konfrontiert werden. Ja. Wir müssen da immer irgendwie in den Abgrund schauen und Erzählungen anbieten, obwohl wir ja zu der Ambivalenz dazugehörig immer auch irgendwie von der positiven Kraft des Glaubens sprechen wollen, aber nichtsdestotrotz das nicht ignorieren können, dass wir jedes Jahr eine Großstadt verlieren. Ja. Was ist Ihre Erzählung? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, dass wir auf der einen Seite diese Statistiken präsentiert bekommen und zum anderen, das haben wir einmal im Jahr mit der Einsbach-Studie, das hatten wir jetzt mit der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung auch feststellen müssen, dass die noch nicht gegangen sind, größte Zweifel haben am Glauben und den großen Glaubensinhalten und auf der zweiten Ebene natürlich auch ein großes Problem haben mit der Vertrauenskraft in die Institution Kirche.
Ja, da bin ich ganz bei Ihnen, dass wir vielleicht durch die größte Transformation gehen seit der Reformation. Und auch das wieder hängt damit zusammen, ne? Wenn ich zum Beispiel gesagt habe, bei den Sakramenten, wir führen im Grunde noch jedes katholische Kind zur Erstkommunion. Wenn es geht, auch jeden Jugendlichen zur Firmung. Ja? Und bei den Sakrament der Ehe wird es dann schon deutlich weniger. Und trotzdem gehört es in vielen Gegenden einfach noch zum guten Ton, dass man kirchlich heiratet, ob man das jetzt glaubt oder nicht. Dass wir in diesen Umbruchsprozessen sind von einer Volkskirche immer noch geprägten Zeit, in eine Kirche derer, die, sagen wir mal, aus einer größeren Entschiedenheit leben. Oder wenn ich jetzt einfach mal sage, kann der durchschnittliche Gläubige von morgen, der wird sagen können, wem er glaubt, warum er glaubt, was er glaubt und warum der Glaube so eine wichtige Ressource für sein Leben ist. Für Freude, für Sinn, für Tiefe, für Liebesfähigkeit, für all das. Ja? Kann das der durchschnittliche Katholik, Katholikin, die wir immer noch mitnehmen, heute, haben wir sie dazu befähigt? Ja, da ist das Stichwort Klerikalismus ein wichtiges Stichwort über die Jahrhunderte. Papst Franziskus hat immer wieder vom doppelten Klerikalismus geredet, weil es bequem ist für beide Seiten. Ja, klar. Der Pfarrer hat das Herrschaftswissen, der sagt, was man glaubt und was man betet. Und das Fußvolk richtet das Kuchenbuffet her und macht, stellt das Bierzelt auf fürs Pfarrfest und sowas. Ne? Und wenn einer was über den Glauben wissen will, dann schickst du ihn zum Pfarrer, weil der hat das studiert. Das muss ich nicht sagen können. Ja? Wir sind halt so dabei und wir waren irgendwie automatisch dabei. Und in einer Zeit wie dieser, in dieser Gesellschaft, in der der Säkularisierungsdruck zunimmt, wird nicht automatisch der Wunsch stärker bei den Gläubigen, jetzt will ich aber mal mehr wissen über meinen Glauben. Das ist kein Automatismus. Das heißt, wir müssen versuchen, glaube ich, Menschen trotzdem irgendwie zu berühren mit dem Geheimnis des Glaubens. Das Stichwort für mich ist das ist jetzt ein großes Wort, Mystik oder geistliche Erfahrung oder spirituelle Herzensöffnung oder so, und dass Menschen da berührt werden und da hineinfinden. Sie werden wissen, dass ich ziemlich viel im Netz mache mit Verkündigung, und zwar Inhalte. Ich will also Inhalte, 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 ja. Also Vorträge, Predigten, Impulse, Interviews, wo es im Kern immer um Inhalte geht, ja. Und das ist jetzt nicht ein Massenphänomen wie in anderen, aber sagen wir mal, für deutsche Verhältnisse erreiche ich schon relativ viele Leute damit, ja. Für deutsche Verhältnisse, nicht für internationale. Und da gibt es eine Sehnsucht, ne? Da gibt es eine Sehnsucht, ja. Und vergeht keinen Tag, wo ich nicht dankbare Rückmeldungen kriege, entweder schriftlich, Briefe oder im Netz oder so, wo Leute sich dafür bedanken, dass da inhaltlich was beigetragen wird.
Ja, ich glaube, das bringt nochmal ganz gut die Ambivalenz, die ich versucht hatte, vorhin zu beschreiben, auf den Punkt, weil ich auch subjektiv sagen würde, ich lebe und arbeite in Berlin, das ist eine sehr kirchenferne Stadt, und trotzdem würde ich immer vielen Menschen unterstellen, da gibt es eine Sehnsucht nach Spiritualität, die sich aber einfach in diesen Studien nicht widerspiegelt. Also die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung zeigt ja, dass wir immer mehr in Richtung einer geschlossenen, säkularen Gesellschaft wandern, ja. Und die Gottvergessenheit einfach ein immer größeres, größer Bestandteil eigentlich wird, ja. der öffentlichen Debatte. Ich will noch gegen Ende auf den politischen, auf den öffentlichen Faktor von Kirche schauen. Ich glaube, da, wo wir uns ganz, ganz schnell finden, ist die Frage, was kann Kirche, was können die beiden großen Kirchen, aber auch die kleineren hier in Deutschland leisten als Bollwerk gegen Extremismus, gegen Menschenfeindlichkeit, gegen Rassismus. Sie selber treten da auch sehr stark in Erscheinung. Welchen Beitrag kann die Kirche im Kampf, auch um es klar beim Namen zu nennen, gegen die AfD leisten?
Also, wie ich das auch anders andernorts schon formuliert habe, ne? Wir stehen für ein Menschen- und Gottes- und Weltbild, das die Würde jedes Menschen, ausnahmslos jedes Menschen, hochhält. Und im Grunde kann man sagen, gell, wenn wir glauben, dass Gott Mensch geworden ist, und die Offenbarungserzählung, die mich immer wieder bewegt, ist Mose, ganz am Anfang, Mose begegnet im brennenden Dornbusch dem Gott, der ihm da begegnet, und er sagt, zieh die Schuhe aus, wo du stehst, ist heiliger Boden. Im Grunde können wir das in einer Analogie auch für jeden Menschen sagen, dem du begegnest. Ne? Also zieh die Schuhe aus, hier ist heiliger Boden, das ist ein geliebtes Kind Gottes, in ihm ist Gott geheimnisvoll gegenwärtig. Das ist der Grund seiner Würde. Und selbst wenn, gell, ich komme von Don Bosco her, von meinem großen Ordensvater, selbst wenn er irgendwie, keine Ahnung, der letzte Typ ist, der verdorbenste oder vielleicht sogar kriminell oder so. Nein, er hat Würde. Und das anzuerkennen im Blick auf jeden Menschen, das ist, natürlich gibt's sowas wie eine einigermaßen homogene Kultur oder so, ne? Wenn wir sagen, wir fahren nach Frankreich und die Franzosen sind so und so und die Italiener sind so und so und die Germanen sind so und so, aber das ist ja nie eine fixe Größe, das verändert sich durch die Geschichte, eben auch durch andere, die kommen, durch andere, die gehen und so weiter. Natürlich darf man auch seine eigene Identität lieben. Aber mein Thema ist die Identität, die wir als Kinder Gottes haben und die wir, weil wir glauben, jedem Menschen zugestehen, ob er glaubt oder nicht, die ist tiefer, die reicht tiefer. Und deswegen, wenn wir das, ich sage das manchmal, gell, in einer Gesellschaft, je weniger wir Vater unser beten und es meinen, im Sinn von Gott ist der Vater aller Menschen, gell, das ist auch Franziskus, Fratelli tutti, gell, alle sind wir geheimnisvoll Geschwister. Je weniger wir das glauben können, desto mehr nehmen die Partikularismen zu, das Gegeneinander, das Auseinander, ja, das, der Gruppenegoismus und so weiter. Das, deswegen, ja, das ist unser Beitrag, gell, die, unser Menschenbild und unsere, ja.
Und brauchst du dafür auch wieder die Fähigkeit, innerhalb der Kirche besser streiten zu können, damit das auch nochmal deutlicher nach vorne tritt, was Sie gerade skizziert haben?
Sie nehmen mich ja wahrscheinlich wahr als jemand, der streitet, ja. Aber streiten in der Hermeneutik des Wohlwollens, ja. Sagen, wovon man überzeugt ist und nicht dem anderen dabei gleich eine drüberhauen, der anders unterwegs ist. Aber unsere Mediendynamik versucht es eben, ne? Also das Clickbaiting, die Skandalisierung, die Emotionalisierung, die Polarisierung, da sind wir im Grunde Gefangene. Ich nutze diese Medien, gell? Und aber ich merke, wie sagen wir mal die zugespitzte Überschrift, ne? Dass das immer mehr Aufmerksamkeit gewinnt als und das machen wir zum Teil auch in den eigenen Medien, gell, dass die zugespitzte Überschrift gewinnt Klicks. Und schon haben wir etwas von unserer Gesprächskultur verloren, für die wir eigentlich stehen müssen. Und dann dürfen wir auch, sagen wir mal, nicht glauben, wir sind ausgenommen. Ich bin auf Facebook unterwegs und wenn ich dann manche Kommentare auch unter Christenmenschen lese, da sind wir keinen Deut besser als der Rest der Gesellschaft oftmals. Ne? Also ja. Deswegen.
Ja, ja. Kann ich nur unterschreiben. Ich habe auch das Gefühl, dass es uns in 8 Jahren synodaler Weg nicht gelungen ist, zu markieren, dass es nicht um einen Konflikt zwischen den Bischöfen und den Laien geht. Also das immer wieder steht daran, dass es Konfliktlinien quer durch alle Gruppen gab und dass man das gar nicht in dieser Bipolarität fassen kann. Das wollten, glaube ich, Medienschaffende nicht unbedingt mitnehmen für ihre Form der Berichterstattung. Keine Frage. Und ich glaube, und das verbindet vielleicht auch die Frage der demokratischen Mitte in der Politik mit uns. Die Frage, wie können wir das vorleben, konstruktiv zu streiten, weil der Zwang zur Harmonie, der gerade im Katholischen irgendwie so eine Maßgabe ist, die kann natürlich auch komplett störend sein. Ja. Wenn wir in der Politik bleiben, ich denke, dass Demokratie, die Frage des Zusammenhalts ein ganz wichtiges Thema ist, das immer ganz oben aufliegt, aber wie sehen Sie grundsätzlich nochmal auch auf die Verantwortung, die wir wahrnehmen? Welche Themen gibt es, die wir nochmal stärker auch in den Mittelpunkt rücken sollten, Kraft unserer Stärke, Kraft unserer Präsenz in der Fläche?
Ja, natürlich, gell? Die Sorge um die Benachteiligten, die Sorge um die Armen, die Sorge um die Schöpfung, das ist ja auch so eine Frage, warum, ich glaube, ihr macht ein Forum am Katholikentag, wie das jetzt, warum ist Schöpfungsverantwortung kein Thema mehr oder Klimagerechtigkeit kein Thema mehr? Ja. Das sind unsere Themen. Mich beschäftigt, wissen Sie, wir reden ganz schnell von Werten und ganz rechts und ganz links redet man ja auch von Werten und auch von Gerechtigkeit und so weiter. Meine Frage ist, da komme ich philosophisch daher, gell, können wir Werte, die ja irgendwie sowas haben wie eine objektive Qualität im Sinn von wir einigen uns auf etwas, was über uns selber hinausreicht. Also wenn das ein Wert ist, gell, dann verbindet uns das auch in unserer Unterschiedlichkeit. Können wir Werte in diesem Sinn begründen, ohne das Absolute, den Absoluten mitzudenken? Und da, glaube ich, tun wir uns ganz schwer, das also philosophisch, sodass, ne, die Frage, die mich immer wieder umtreibt, die ich, glaube ich, von Robert Spähmann mal gelernt habe, kommen Werte aus Wertungen, ja, oder kommen Wertungen aus Werten, die uns voraus sind? Ja? Das Gute, Wahre, Schöne, ist uns das in gewisser Weise voraus und wir suchen es und einigen uns darauf? Oder sagen wir, ja, wir sind jetzt Menschen, gell, und wir einigen uns jetzt darauf, dass eine bestimmte Klasse von Menschen Untermenschen sind und wir die höhere Rasse sind. Und das ist jetzt unser Wert. Und deswegen rechtfertigen wir damit mit diesem vermeintlichen Wert, dass wir die anderen eliminieren können oder ausgrenzen können oder sowas. Ne? Also kommen wir in der Frage nach Werten ohne die Frage nach dem Absoluten aus? Ich glaube letztlich nicht, weil der Mensch dann dazu neigt, gruppenegoistisch zu werden und sich die Welt so zurechtzulegen, wie er sie gerne hätte. Ja, also das ist, da wäre für uns die, ja, im Grunde müsste man die Gottesfrage stark machen, gell? Also was eint ein demokratisches System, gell? Das ist, ich bin völlig überzeugt, dass die funktionierenden Demokratien des Westens, die stabilen Demokratien des Westens nicht ohne das christliche Bild vom Menschen, jüdisch-christliche Bild vom Menschen denkbar ist. Und wir sägen da gerade scheinbar an unserem eigenen Ast, auf dem wir gewachsen sind, ne?
Ja, da könnte man jetzt auf Bockenförde zurückkommen oder aber auf ein anderes Podium, das der Katholikentag haben wird, an das, was Sie, daran erinnere ich mich gerade bei Ihren Ausführungen. Wir wollen nämlich auch darüber sprechen, was passiert, wenn die regelbasierte Weltordnung weiterhin Bestand hat, aber die Falschen die Regel bestimmen. Also das ist vielleicht der andere Begriff zu den Werten. Also wir glauben seit 75, 80 Jahren, dass der Multilateralismus ein Wert im internationalen Miteinander ist, stellen aber jetzt fest, dass da Leute mit der Machete unterwegs sind, um andere Regeln reinzuholen. Da Sie gerade dankbarerweise selber nach Würzburg schon geblickt haben, wir werden uns treffen zum Leitwort Hab Mut, steh auf. Wunderbare Stelle aus der Bibel. Was löst dieses Leitwort bei Ihnen aus?
Ich verbinde das zunächst mit der Frage des Zeugnisses fürs Evangelium. Und eines meiner Bestreben ist, dass ich Menschen helfen will, sprachfähig zu werden. Und wir erleben in dieser Gesellschaft, wer sich zum Glauben bekennt, wer sich zu Christus bekennt, kriegt Widerstand. Ja. Und Menschen zu helfen, das trotzdem zu tun in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft, aber mit einer, sagen wir mal, nicht mit einer griesgrämigen Moralkeule, sondern, wissen Sie, ich sage manchmal in den Gemeinden, letzten Sonntag auch wieder, ich würde mir wünschen, da habe ich 550 Jahre eine bestimmte Gemeinde, ich würde mir wünschen, wenn ihr in eurer Arbeit angemacht werdet, also du glaubst den Schmarrn noch und so weiter und du und so, dass du sagen kannst, also pass mal auf, ich habe eine Erfahrung gemacht, ich bin jemandem begegnet, das gibt mir Sinn und Freiheit und Tiefe und Schönheit für mein Leben. Und ehrlich, mir tut es echt leid, dass du das nicht hast. Ich würde es dir gerne zeigen, wo das ist, wo es das gibt. Ne? So ermutigen, dass Menschen das so können und damit wirklich, glaube ich, einen Beitrag leisten für die Gesellschaft, das würde ich mir wünschen.
So ähnlich bewerbe ich eigentlich über den Katholikentag, weil ich finde, das ist so der Garantieort, wo man immer auf zehntausende glückliche und fröhliche Christenmenschen trifft, was hoffentlich jetzt auch in Würzburg wieder der Fall sein wird. Wofür, glauben Sie, sollten Christinnen und Christen, um nochmal auf das Leitwort zurückzukommen, in Deutschland aufstehen?
In unserem Land? Ja, wir haben die Themen im Grunde angesprochen. Eines der wesentlichen ist auch dieses Thema Gesprächskultur, die Frage, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Ne? Wenn ich sehe, dass sich Schulen schwer tun, Schulleiter zu bekommen, wenn ich sehe, dass das Thema Kommunalpolitik, wie Menschen, die sich in kommunalpolitischer Verantwortung engagieren, dass die niedergemacht werden im Netz und so weiter und solches Zeug erleben, dann haben wir echt ein Problem in unserem Miteinander. Und dafür aufzustehen und für ein kultiviertes Miteinander zu werben und streiten zu lernen im guten Sinn, das ist für mich jetzt, das wäre jetzt so ein zentrales Anliegen.
Na, in diesem Sinne freue ich mich natürlich sehr, dass Sie selber zu Gast sein werden beim Katholikentag in Würzburg. An dieser Stelle aber jetzt erst einmal ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch hier bei domradio.de und ZDK. Vielen Dank, Herr Bischof Oster in Passau.
Danke, Dr. Frings, alles Gute und für Würzburg dann auch viel Segen.
Dankeschön.